Bei der vergangenen Frauenfreizeit haben wir sehr viel über das Gebet nachgedacht und haben es auch praktiziert, haben auch einige wunderbare Workshops zum Thema Gebet gehabt. Und zum Schluss der Frauenfreizeit haben wir eine Predigt zum Thema Vater Unser gehört. Und die dürft ihr euch heute auch nochmal anhören, vielleicht ein bisschen anders. Also es gibt vielleicht noch ein bisschen was Neues für die, die schon bei der Frauenfreizeit dabei waren. Genau, wir wollen es nämlich heute nicht nur beten, das Vaterunser, sondern wir wollen auch verstehen, was damit eigentlich gemeint ist, was da eigentlich so steht. Es ist nämlich ein ganz besonderes Gebet, ein Gebet, das Herz und Himmel verbindet. Kaum ein anderes Gebet wird ja so oft gesprochen wie das Vaterunser. In fast jedem Gottesdienst beten wir es. Viele von uns haben es schon als Kinder gelernt, im Konfirmandenunterricht. Die meisten, hoffe ich mal, können es auswendig. Genau. Und doch, auch wenn wir es auswendig können, haben wir noch so viel zu entdecken, ist da noch so viel drin, was wir noch gar nicht vielleicht so wahrgenommen haben. Die Jünger, denen ging das ähnlich. Die waren ja mit Jesus viel unterwegs. Sie kannten viele Gebete, sie waren ja schließlich Juden, sie kannten Psalmen, Segenssprüche und Synagogengebete. Aber als sie mit Jesus unterwegs waren, da merkten sie, wenn Jesus betet, dann ist es anders. Es ist tiefer, intimer, kraftvoller. Jesus sprach Gott mit Abba an, ein aramäisches Wort, das Papa oder Vater bedeutet. Diese Anrede drückt eine tiefe, innige Beziehung aus, die zur damaligen Zeit völlig ungewöhnlich war und auch unüblich. Für Jesus war Gebet keine Pflichtübung, sondern Ausdruck seines tiefen Vertrauens und seiner Nähe zu Gott, zu seinem Vater. Jesus nahm sich regelmäßig Zeit für das Gebet, oft früh am Morgen oder spät in der Nacht, und er suchte dafür einsame Orte auf. Also meistens. Jesus zog sich immer wieder in die Einsamkeit zurück, um zu beten, wird uns zum Beispiel in Lukas 5, Vers 16 gesagt. Selbst bei großem Andrang oder in Krisen zog er sich zum Gebet zurück. Aber wann genau betete Jesus? Er betete zum Beispiel vor wichtigen Entscheidungen, zum Beispiel vor der Wahl der Jünger, wie es in Lukas 6, Vers 12 steht, in Krisenzeiten, zum Beispiel im Garten Gethsemane, in Momenten der Freude und des Dankes, betete Jesus, zum Beispiel bei der Speisung der 5000. Und er betete auch für andere Menschen, zum Beispiel für Petrus in Lukas 22, Vers 32. Jesus betete sogar für seine Feinde. Jesus betete nicht, um seinen Willen durchzusetzen, sondern um sich dem Willen Gottes zu unterstellen. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. So steht es in Lukas 22, 42. Das zeigt seine Demut und seine Bereitschaft, Gottes Weg auch im Leiden zu gehen. Jesus lehrte auch das Gebet. Besonders eindrücklich im Vater Unser. Das zeigt, wie wir in Vertrauen, Einfachheit und Klarheit beten sollen. Er warnte von verheuchlerischem, äußerlichem Beten. In Matthäus 6, Verse 5 und weiter steht, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Und wenn ihr betet, so sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Also Jesus betonte stattdessen, dass stille aufrichtige Gebet im Verborgenen. Wie ist das bei dir? Wie ist deine Gebetspraxis? Hast du eine bestimmte Zeit am Tag, wo du dir bewusst Zeit nimmst für das Gespräch mit Gott, mit deinem Papa, mit deinem Vater im Himmel? Hast du vielleicht einen Ort in deinem Haus, so eine Art Gebetsecke, wo du dich zurückziehen kannst, wo keine Ablenkung ist, wo Ruhe herrscht? Wie ist das bei dir? Auch als Sohn Gottes war Jesus im Gebet ganz auf den Vater angewiesen. Er brauchte diese Verbindung. Besonders am Kreuz zeigte sich das. Er betete sogar im Sterben. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Lukas 23, Vers 46. Ja, Jesu Gebetsleben war geprägt von Intimität, Vertrauen, Gehorsam und Hingabe. Er hat das Gebet nicht nur gelehrt, sondern er hat es auch selber gelebt und wurde damit zum Vorbild für alle, die Gott nahe sein wollen. Ja, und die Jünger, die wollten diese Verbundenheit mit Gott auch erfahren, so wie sie das bei Jesus gesehen haben. Deshalb bitten sie: Herr, lehre uns beten. Und Jesus antwortet nicht mit einer Theorie, sondern mit einem einfachen, klaren Gebet. Dem Vater unser. Er sagt: Darum sollt ihr so beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es ist kurz, aber reich an Inhalt. Einfach, aber voller Tiefe. Gemeinsam, aber sehr persönlich. Vater unser im Himmel, Beziehung statt Religion. Mit dem ersten Wort wird alles anders. Vater, nicht allmächtiger Gott, nicht Richter, nicht König, nicht höchstes Wesen, sondern Vater. Jesus lädt uns ein, Gott so anzusprechen, wie ein Kind seinen Vater anspricht. Mit Vertrauen, mit Nähe und mit Ehrfurcht. Weil Gott heilig ist, mächtig und über allem stehend. Aber ohne Angst. Das drückt aus, welche Stellung wir bei Gott haben, wenn wir zu ihm beten. Wir kommen als Kinder zu ihm, nicht als Knechte oder Mägde. Wir kommen als Kinder. Das Wort Vater zeigt, dass wir in einer persönlichen, liebevollen Beziehung zu Gott stehen dürfen. Nicht als ferner Herrscher, sondern als nahen, fürsorglichen Vater dürfen wir ihn ansprechen. Du gehörst zu Gott. Er liebt dich wie ein Vater sein Kind. Du bist seine geliebte Tochter, sein geliebter Sohn. Es kann sein, dass dein irdischer Vater kein gutes Bild abgegeben hat, dass er versagt hat, jähzornig war vielleicht, dich verletzt und abgelehnt hat, dich nicht geliebt hat und du jetzt Schwierigkeiten damit hast, Gott als Vater zu sehen. Dann möchte ich dir sagen und es so formulieren: Gott ist so, wie ein guter Vater sein sollte. Er ist das Original. Schließ nicht von deinem menschlichen Vater auf Gott. Kein Vater dieser Welt kommt an die Liebe deines Vaters im Himmel heran. Wir sind Menschen, wir machen Fehler, aber Gott, dein Vater im Himmel, ist vollkommen. Und weil es heißt Vater unser, zeigt es auch, wir beten nicht allein. Christen beten immer als Teil einer Gemeinschaft. Wir sind als Glaubende eine Familie. Kein egoistisches mein Gott, sondern ein geteiltes unser Vater. Du bist nicht allein. Wir beten zusammen. Wir beten gemeinsam. Jetzt folgen drei Bitten, die sich um Gott drehen. Die ersten drei Bitten richten sich an Gott selbst. Geheiligt werde dein Name. Wir bitten, dass Gott groß gemacht wird, in dieser Welt, in unserem Leben, in unserer Gemeinde. Es geht nicht zuerst um uns, sondern es geht um Gottes Ehre. In der Bibel steht der Name Gottes nicht nur für ein Wort, sondern für sein ganzes Wesen, für seinen Charakter und für seine Gegenwart. Sein Name ist gleichbedeutend mit seiner Person. Wie er ist, was er getan hat, wie er handelt, wie er sich offenbart, das sagt das aus. Gott offenbarte sich nämlich Mose zum Beispiel im Dornbusch und sprach: Ich bin, der ich bin, und ich werde sein, der ich sein werde. Gottes Name zeigt seine Treue und Ewigkeit, seine Souveränität und Größe. Die Bitte, geheiligt werde dein Name, spricht den Wunsch aus, dass wir Gott als heilig, also als völlig anders als wir sind nicht heilig oder von unserer Natur her nicht heilig, dass wir Gott als heilig erkennen und ihn ehren, so wie es ihm gebührt, dass sein Name in mir, in dir und durch mich, durch dich groß gemacht wird in dieser Welt. Wir sprechen mit Respekt über Gott und gebrauchen seinen Namen nicht leichtfertig, wie es manche tun oder missbräuchlich, ne? Manche Leute, die sagen das so daher, mein Gott oder ach Gott, das sollen wir nicht sagen. Es ist der Wunsch, dass Gottes Wesen durch unser Leben, unser Reden und Handeln sichtbar wird. Lebe ich so, dass Gott durch mich geehrt wird und sein Name durch mein Reden und Handeln bekannt wird? Ich kann mich erinnern an eine kleine Situation, wenn wir früher mit unseren Kindern unterwegs waren und eine längere Autofahrt hatten, dann sind wir öfters bei McDonald's eingekehrt. Hier ist das vielleicht was anderes, hier gibt es kein McDonald's. Und da war dann immer die Frage, ja, beten wir jetzt hier im Restaurant vorm Essen? Und wir haben es gemacht und unsere Kinder haben es mitbekommen, dass wir auch vor dem Essen auch bei McDonald's beten und Farbe bekennen und uns nicht schämen. Das nächste, dein Reich komme. Wir sehnen uns nach Gerechtigkeit, Frieden, Hoffnung, nach Gottes Herrschaft in dieser Welt und wir fragen uns, wo kann ich heute dazu beitragen, dass Gottes Reich sichtbar wird? Was ist das Reich Gottes eigentlich? Es ist nicht von dieser Welt jedenfalls. Im Reich Gottes, da weht ein anderer Wind. Der Wind des Heiligen Geistes und bewirkt die große Veränderung in den Herzen der Menschen, die ihr Leben diesem König Jesus zur Verfügung stellen. Ich weiß nicht, ob ihr das Lied kennt, Wind of Change. Das war das Wendelied, als die Mauer fiel von Ostdeutschland, also als Ostdeutschland und Westdeutschland sich vereint haben, da gab es dieses Lied von den Scorpions, Wind of Change. Und so ist das auch in Bezug auf Gottes Reich. Der Wind ändert sich. Im Reich Gottes herrschen andere Prinzipien als in dieser irdischen Welt. Jesus sprach immer wieder vom Reich Gottes und versuchte den Menschen durch Gleichnisse und besonders in der Bergpredigt die Gesetzmäßigkeiten des Reiches Gottes zu erklären, geistliche Prinzipien, nach denen Gottes Herrschaft funktioniert. Ich habe hier mal ein paar aufgeschrieben und ich werde das jetzt aber kürzen, weil da könnte man, glaube ich, mehrere Predigten über das Reich Gottes halten. Also im Reich Gottes, das Erste wird das Letzte sein. Umkehr der Werte. Da gibt es eine Umkehr der Werte. Die Letzten werden die Ersten sein und die Ersten die Letzten. Das ist ein Prinzip vom Reich Gottes. Im Reich Gottes gelten nämlich andere Maßstäbe. Nicht Macht, Reichtum, Ansehen zählen, sondern Demut, eine dienende Herzenshaltung zählt. Es geht nicht um schneller, höher, weiter. Es geht um das Herz. Wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht. Gott ehrt die, die sich selbst nicht groß machen, sondern bereit sind zu dienen. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Im Reich Gottes heißt verlieren, gewinnen. Verlieren heißt gewinnen. Wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Im Reich Gottes bedeutet Hingabe keinen Verlust, sondern führt zu echtem Leben und Erfüllung. Liebe ist das höchste Gut im Reich Gottes. Gottes Reich wird von Liebe regiert, nicht von Zwang oder Angst. Vergebung statt Vergeltung ist ein Prinzip im Reich Gottes. Liebet eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Vergebung ist eine zentrale Haltung im Reich Gottes. Er selbst vergibt uns und befähigt uns auch zu vergeben. Glaube als Zugang, nicht Leistung, sondern Vertrauen auf Gott öffnet den Zugang zu Gottes Reich. Und so weiter. Ein Senfkorn wird ein großer Baum. Kleine unscheinbare Anfänge haben oft große geistliche Wirkung. Gott arbeitet langfristig, aber in der Tiefe. Treue im Kleinen wird belohnt. Das ist auch ein Prinzip des Reichs Gottes. Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Bin ich bereit, auch kleine, unspektakuläre Aufgaben in der Gemeinde zu übernehmen und zu erfüllen, die keiner machen will? Und das Reich Gottes ist schon da. Es ist schon mitten unter uns, aber noch nicht vollkommen. Das Reich Gottes ist mitten unter euch, steht in Lukas 17, Vers 21. Es beginnt dort, wo Menschen sich Gottes Herrschaft unterstellen, aber es wird erst bei Jesu Wiederkunft vollendet. Und wir, die wir an Jesus glauben, sind schon Reich Gottes Bürger und dürfen jetzt schon mithelfen, das Reich Gottes zu bauen und dass das Gottesreich Gestalt gewinnt, mitten in dieser Welt. Wir sind dazu berufen, das Reich Gottes hier auf der Welt aufzurichten und ein Werkzeug von Gottes Wirken hier auf der Erde zu sein. Wie geht das konkret? In Matthäus 6, Vers 33 beauftragt Jesus uns: Setzt euch zuerst für euren Besitz, eure Arbeit, euren Sport, eure Familie ein. Aufgepasst. Gut, das war ein kleiner Test. Also, setzt euch zuerst für Gottes Reich ein, steht da. Und dafür, dass sein Wille geschieht, dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Das bedeutet, dass Gott und seine Interessen in unserem Leben den zentralen Platz bekommen sollten. Und wir ihm mit ganzem Herzen dienen sollen. Also das tun, was seinem Willen entspricht. Und dass wir hinsichtlich unserer irdischen, unserer finanziellen und materiellen Bedürfnisse zum Beispiel, dass wir unserem himmlischen Vater das anvertrauen. Die Frage ist, nehmen wir ihn beim Wort und handeln dann auch entsprechend. Der Herr möchte, dass wir die Besitzansprüche über die Dinge, die uns zur Verfügung stehen, bewusst an ihn abgeben. Und dass wir ihm vertrauen, dass er uns mit allem versorgen wird, was wir zum Leben brauchen. Wir sind nur Verwalter der Dinge und nicht Eigentümer. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Dann bekommen wir auch eine andere Perspektive. Wenn wir wissen, alles, was wir haben, gehört Gott, nicht uns. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Nicht mein Wille, sondern deiner. Wie oft beten wir das wirklich ernst? Es ist eine Einladung zur Hingabe und ein Gebet um Vertrauen, dass Gottes Wille besser ist als unser eigener Plan, selbst wenn wir ihn nicht immer verstehen. Das hat uns die Bibel auch nicht, also das verheißt uns Gott nicht, dass wir alles verstehen. Damit erkenne ich Gottes Autorität und Souveränität über meinem Leben an, wenn ich das so sagen kann, dein Wille geschehe. Ich stelle mich unter seine Führung. Als Kind haben wir automatisch unserem Vater und unserer Mutter vertraut. Wir hatten da noch keine Ahnung, was gut für uns ist. Und manchmal fanden wir auch manche Entscheidungen ganz schön doof, die die Eltern so gemacht haben, weil sie nicht unserem Eigenwillen entsprachen. Da könnte ich jetzt auch noch ein paar Storys erzählen, ich lasse es jetzt lieber. Und trotzdem meinten unsere Eltern es ja gut mit uns, im Normalfall, und haben uns vor Gefahren bewahren wollen. Manchmal sind wir so überzeugt von Dingen, die wir uns wünschen, dass, wenn wir sie dann endlich bekommen würden, dann würden sich alle unsere Träume erfüllen und unsere Sehnsüchte gestillt werden. Ich habe da so ein Bild im Kopf, was ich neulich auf Instagram gesehen habe. Da war ein kleines Mädchen, das wünschte sich einen Blumenstrauß und meinte, das wäre die Erfüllung aller ihrer Wünsche. Da stand drunter mein Plan, ein Blumenstrauß, ein Rosenstrauß. Und dann war ein zweites Bild daneben, da war eine riesige Halle, die war vollgestopft mit Rosen. Darunter stand dann Gottes Plan für dein Leben. Also so ist das bei Gott. Wir denken immer, oh, wenn ich das kriegen würde, dann wäre ich hundertprozentig glücklich. Und ja, und Gott will uns viel mehr schenken. Er will uns wirklich glücklich machen. Gott will uns etwas viel Besseres schenken, als wir uns jemals vorstellen können. Das muss nicht unbedingt unseren Wünschen entgegenstehen, aber manchmal braucht es auch eine Wartezeit und Geduld. Gott möchte, dass wir unsere Herzen ganz auf ihn ausrichten und nicht auf das, was wir uns so sehr wünschen, sondern dass wir unsere Herzen auf Gott ausrichten. Und er mutet uns auch manchmal eine Zeit des Wartens zu, um mit uns in einen Lernprozess zu gehen. In Philipper 4, Vers 19 steht, mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen, nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Das ist eine Zusage. Da dürfen wir uns draufstellen. Er wird all euren Mangel ausfüllen. Vielleicht nicht immer so, wie wir uns das vorstellen, aber so, wie er das sich vorstellt für uns. Und das ist immer gut. Gott sieht tiefer und weiter. Er sieht das ganze Bild, nicht nur einzelne Puzzleteile. Er sieht das ganze Bild unseres Lebens von oben. Er kennt dich und er liebt dich. Das ist immer das, wovon wir ausgehen dürfen. Er liebt uns. Er wird immer alles zu unserem Besten bestimmen und tun. Die Frage ist, vertraust du ihm? Was heißt es, nach Gottes Willen zu beten? Also es geht nicht darum, passiv alles hinzunehmen, sondern in Übereinstimmung mit Gottes Willen zu kommen und zu sagen, Gott, ich will, was du willst für mich, für mein Leben. Nicht nur, was ich will. In einer Liebesbeziehung geht es ja auch nicht nur um mich. Es ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Gott ist unser Vater. Er will uns segnen. Er will uns Gutes tun, er will uns beschenken und wir dürfen uns jederzeit vertrauensvoll an ihn wenden, mit all unseren Sorgen. Keine Frage, er will diesen Dialog und dieses Gespräch, diese Auseinandersetzung mit uns. Aber es geht nicht nur um die sofortige Erfüllung unserer Bedürfnisse und Wünsche oder Lösung unserer Probleme mit unserer Lösung, sondern er möchte, dass wir uns danach ausrichten, und in uns hinein hören, was er will für uns, für die Menschen um uns herum, was seinem Charakter, seinem Plan entspricht und seiner Wahrheit. Nicht mein, sondern dein Wille. Es geht Gott um eine vertrauensvolle Beziehung, nicht um einen Katalog von Wünschen, den wir ihm dann vorlegen beim regelmäßigen Gebet. Es geht um Beziehung. Wir bitten darum, dass auch auf der Erde Menschen bereit sind, in dieser Bitte vom Vater Unser, dass auch Menschen bereit sind, Gottes Willen zu tun. Genauso wie es im Himmel auch schon die Engel tun. Jetzt folgen drei Bitten, die unsere Bedürfnisse betreffen. Unser tägliches Brot gib uns heute. So schlicht und so tief. Es geht um das, was wir wirklich brauchen. Nicht für morgen, nicht für übermorgen, nicht für in 3 Wochen. Gott will uns das geben, was wir heute brauchen. Es heißt ja nicht, gib uns das, was wir brauchen in den nächsten 3 Wochen. Diese Bitte unterstreicht unsere Abhängigkeit von Gott für das Lebensnotwendige. Brot steht hier stellvertretend für alles, was wir zum Leben brauchen. Nahrung, Kleidung, ein Bett, ein Dach über dem Kopf. Wir sind jeden Tag aufs Neue auf Gott angewiesen. Als das Volk Israel in der Wüste war, haben sie für jeden Tag das Manna bekommen, nicht für die nächsten 3 Wochen. Sie haben für jeden Tag das bekommen, was sie brauchten. Und genau so sollen wir Gott auch vertrauen, dass er uns jeden Tag das gibt, was wir brauchen, für diesen Tag. Ist uns das bewusst? Danken wir ihm dafür? Es heißt auch unser Brot, nicht mein Brot. Was uns verdeutlicht, dass wir nicht egoistisch beten sollen. Hauptsache ich habe genug, Hauptsache mir geht's gut. Sondern im Bewusstsein, alle sollen genug haben. Diese Bitte erinnert uns daran, mit anderen zu teilen und uns für Gerechtigkeit einzusetzen, damit auch andere satt werden, geistlich und körperlich. In Johannes 6, 35 steht, da sagt Jesus, ich bin das Brot des Lebens. Es geht also nicht nur um das Sattwerden unseres Körpers, sondern um das Sattwerden unserer hungrigen Seele. Nur Jesus kann unseren tiefsten Hunger stillen durch sein Wort, seine Gegenwart und seine Gnade. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Jeder Mensch braucht Vergebung. Du, ich, alle. Und Gott bietet sie an. Aber wer sie empfängt, ist auch herausgefordert, selbst zu vergeben. Das Vaterunser ist kein Wohlfühlgebet, sondern ein Gebet der Versöhnung. Indem wir Gott bitten, unsere Schuld zu vergeben, gestehen wir uns ein, dass wir nicht fehlerlos sind und Gottes Gnade und Vergebung brauchen für all das, wo wir gegen seinen Willen gehandelt haben, in Gedanken, Worten und Taten. Dazu gehört auch unterlassene Liebe. In Johannes 1, Vers 9 steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Diese Bitte verbindet Gottes Vergebung mit unserer Bereitschaft, auch anderen zu vergeben. Das bedeutet nicht, dass wir Gottes Vergebung verdienen können. Sie bleibt ein Geschenk. Aber Gott erwartet, dass wir seine Gnade weitergeben und nicht für uns behalten. In Matthäus 6, 14 und 15 steht, wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Das ist natürlich nicht einfach, das weiß ich selber. Aber Jesus ruft uns dazu auf, nicht mit Bitterkeit und Rache zu reagieren, sondern mit Vergebung. Wie Gott vergibt. Vergebung bedeutet, ich lasse den Wunsch nach Vergeltung, nach Rache los. Ich vertraue Gottes Gerechtigkeit. Ich öffne mein Herz für Heilung. Ich verhindere, dass Schuld und Bitterkeit mein Herz vergiften. Ich weiß nicht, ob ihr die Redewendung kennt. Am Ärger festhalten ist wie Gift trinken und hoffen, dass der andere stirbt. In Epheser 4, Vers 32 steht, seid aber freundlich und barmherzig und vergebt einander, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Vergebung heißt nicht Unrecht gutheißen oder vergessen. Und Vergebung heißt auch nicht, dass jede Beziehung gleich wiederhergestellt sein muss. Es ist ja manchmal so, manche Beziehungen sind mit Abstand die besten. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ja, das ist Arbeit heute, ich weiß. Wir bitten um Schutz vor dem Bösen in der Welt, aber auch vor dem Bösen in uns. Das ist ein Gebet um Wachsamkeit, um Standhaftigkeit und um Befreiung. Den ersten Teil der Bitte, den habe ich lange nicht verstanden. Und führe uns nicht in Versuchung. Weil es so klingt, als würde Gott uns in Versuchung führen. Aber in Jakobus 1, Vers 13 steht, Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er versucht auch niemanden. Ja, wie ist das dann zu verstehen? Ich denke, dass es darum geht, dass Gott uns bewahrt, also dass wir darum bitten, dass Gott uns bewahrt vor Situationen, in denen wir leicht in Versuchung fallen können und ihr erliegen. Es ist ein Gebet um Bewahrung vor Prüfungen, die uns überfordern und vor Situationen, die uns in die Irre führen und uns zu Fall bringen könnten. Ja, was ist Versuchung? Versuchung ist ein innerer und ein äußerer Anreiz, sich gegen Gottes Willen zu entscheiden. Zum Beispiel Stolz, Gier, Neid, Unvergebenheit, Lust, Lüge, Machtstreben und so weiter. Diese Bitte erkennt an, ich bin nicht stark genug. Ich brauche Gottes Hilfe, um treu zu bleiben. Das Böse, das hier genannt wird, kann sowohl das Böse allgemein oder auch das Böse in Person des Teufels, der Böse, bedeuten. Beides finden wir in der Bibel. In 1. Petrus 5, Vers 8 lesen wir, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. In Römer 12, Vers 21 steht, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Wir beten darum, aus der Macht des Bösen befreit zu werden, sei es in Form von Sünde, Lüge, Versuchung, Angriffen oder innerer Gebundenheit. Jesus, der selbst zu Beginn seines Wirkens in der Wüste durch Satan versucht wurde, der weiß um die Gefahren und um unsere Kämpfe. Er selbst ermutigt uns, wachsam und standhaft zu sein im geistlichen Kampf. So wie er es zu seinen Jüngern in der Stunde seiner größten Anfechtung im Garten Gethsemane sagt, wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung fallt. Matthäus 26, Vers 41. Es gibt ein, ich glaube, es ist ein Lied, da heißt es, Satan flieht, wenn er Gottes Kinder unterm Kreuze sieht. Doch so wie die Jünger es nicht schaffen, wach zu bleiben, werden auch wir an unsere Grenzen kommen. Und es nicht schaffen, das Böse aus eigener Kraft zu besiegen. Das müssen wir nicht und das können wir auch nicht. Diese Bitte im Vaterunser drückt unser Vertrauen darauf aus, dass Gott stärker ist als das Böse und dass er uns befreien und bewahren kann. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Ein Lobpreis am Ende. Es steht hier ist. Denn dein ist das Reich. Ein bisschen früher steht ja, dein Reich komme. Also es ist schon da. Nimmst du es für dich in Anspruch? Lebst du in diesem Reich, in Gottes Reich? Da haben wir wieder das Thema mit der Schnittmenge. Wir leben ja in dieser Schnittmenge, wer die Predigt von Martin gehört hat. Aber wir können uns entscheiden, in welchem Reich wollen wir leben? Weltliches Reich, göttliches Reich, fleischliches Reich, sag ich jetzt mal, oder geistliches Reich. Die letzte Zeile, die in Matthäus 6 im Urtext nicht steht, aber in der Tradition des Kirchengebets üblich ist, ist ein wunderbarer Abschluss, Lob und Vertrauen. Am Ende steht erstens, Gott ist der König und der Herr, nicht das Chaos. Nicht die Angst, nicht das Böse, sondern Gott regiert. Und deshalb dürfen wir loslassen, was uns beschwert, weil sein Reich, seine Kraft und seine Herrlichkeit Bestand haben. Zweitens, Gott ist mächtig. Alles, worum wir bitten, kann Gott auch wirklich tun. Denn er hat alle Macht in der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Wir beten nicht zu einem schwachen Gott, sondern zu einem starken, lebendigen Gott, der eingreifen kann. Glaubst du das, dass Gott alles tun kann? With God all things are possible. Drittens, Gott allein gebührt die Ehre, nicht uns, nicht unseren Leistungen oder guten Taten, sondern allein Gott. Psalm 103, Vers 19. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und seine Herrschaft regiert über alles. Das Vaterunser beginnt mit Gottes Ehre und endet mit einem Lob seiner Herrlichkeit. Es ist kein Gebet für den schnellen Durchlauf, das haben wir letztes Jahr auch gesehen, sondern eine Einladung in die Tiefe. Es verbindet Himmel und Erde, Gottes Größe und unsere Schwachheit. Seine Herrlichkeit und unseren Alltag. Wenn wir das Vaterunser beten, dann beten wir nicht irgendein Gebet. Wir beten wie Jesus selbst. Lasst uns also dieses Gebet nicht einfach nur aufsagen, sondern auch leben. In Beziehung mit unserem Vater, in Verantwortung füreinander und im Vertrauen auf Gottes Handeln. Amen.